Deutschlandfunk. Kulturfragen.
Am Mikrofon Sebastian Engelbrecht. Seit der Documenta im vergangenen Sommer ist das Phänomen überhaupt erst ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. Judenhass in Kunst und Kultur. Die Kunst gilt gemeinhin eher als ein Ort für aufgeklärte Zeitgenossinnen und Zeitgenossen. Die Kultur als ein Feld der Gesellschaftskritik und der differenzierten Reflexion. Judenhass dürfte man da eigentlich gar nicht erwarten. Aber es gibt Antisemitismus in der Kultur und es gab ihn nicht nur bei der Documenta 15. Über die Wurzeln des Antisemitismus in der Kultur und über das Ausmaß des Hasses gegen Israel, der Ausgrenzung von Juden, möchte ich mit Benno Plassmann sprechen. Er ist Mitglied im Vorstand des Instituts für Neue Soziale Plastik in Potsdam. Das Institut entwickelt künstlerische Projekte aus jüdischer Perspektive und zur jüdischen Geschichte, zu Fragen der Erinnerung und zum Thema Antisemitismus. Als erstes möchte ich Sie fragen, wie kommt es zu dem Namen Ihres Instituts?
Das Institut haben wir 2015 gegründet, das Institut für Neue Soziale Plastik. Und in dem Gründungsverband der Leute sind immer noch als Gründungsmitglieder Künstlerinnen und Künstler, politische BildnerInnen. Und uns ging es darum, einen Begriff zu finden, in dem deutlich wird, dass sich Kunst auch gesellschaftlich einmischen soll, über den sogenannten Elfenbeinturm der Kunst hinausgeht. Und da schien uns dieser beuysche Begriff der sozialen Plastik hilfreich, wegweisend. Gleichzeitig war uns klar, dass Beuys eine innerhalb der deutschen Nachkriegsgeschichte belastete Figur ist. Von daher ist uns das Neue im Namen sehr wichtig. Und seitdem wir uns jetzt nochmal wieder vertieft auch mit den Traditionen und Tendenzen von Beuys befasst haben, diskutieren wir eine Namensänderung. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass uns der Name weiterhin passend vorkommt, weil man sich in Deutschland eigentlich künstlerisch nicht betätigen kann, außer sich der antisemitischen, regressiven, zerstörerischen Traditionslinien in der deutschen Gesellschaft zu stellen. Und das tun wir damit weiterhin.
Sehen Sie bei Beuys auch antisemitische Tendenzen?
Auf jeden Fall. Also Beuys war in seinem, wie ich das bisher begriffen habe, stark anthroposophisch fokussierten, mythologisch überhöhten Denken. Einerseits verschwörungstheoretisch, andererseits hat er in und antidemokratisch, also gegen die parlamentarische Demokratie, und hat bei verschiedenen Auftritten bei der Documenta oft auch echten, strammen Nazis Podien geboten. Von daher muss man schon sagen, dass Beuys da eigentlich sehr mehrheitsgesellschaftlich unterwegs war.
Gehen wir mal weg von Beuys, der Documenta und auch der Documenta 15. Gucken wir mal auf den Kulturbetrieb in Deutschland jenseits dieser Ausstellung. Wo nehmen Sie da Antisemitismus besonders stark wahr?
Ich glaube, zunächst mal vorweg, wichtig, sich darüber klar zu werden, Kunst und Kultur ist jetzt kein Raum von besseren Menschen, sondern das, was in der Gesellschaft allgemein passiert, präsent ist, ist im Bereich der Kunst und Kultur auch präsent. Das gilt auch für antisemitische Tendenzen. Von daher ist, außer man tut spezifisch etwas dagegen, natürlich eine Weitergabe, Neueinsozialisierung, neue Generationen in Antisemitismus auch durch Kunst und Kultur und in Kunst und Kultur absehbar. Das vorweg. Würde ich ansonsten sagen, dass jetzt im Moment man die verschiedenen Kunstsparten sich anschauen kann und da eigentlich überall was findet. Außerdem kann man sich anschauen, die verschiedenen Förderstrukturen und überall findet man da was. Und ich gebe mal ein paar Beispiele. Also die Museen und Bibliotheken haben sich seit 1945 wahnsinnig schwer damit getan, mit der Restitution von Raubgut. Die bildende Kunst, jetzt aktuell natürlich Documenta, aber auch schon in verschiedenen Ausgaben, aber auch die Berlin-Biennale sind Orte und wichtige Plattformen, wo immer wieder Raum für antisemitische Verschwörungserzählungen, Bildsprachen und so weiter ist. Die Ruhrtriennale, Young Fathers Ruhrtriennale, ist jetzt nicht nur Musik, aber steht auch für Musik. Young Fathers war 2018, Roger Waters jetzt zuletzt 2020. Der Unterstützerbrief der Initiative GG5 Freie Weltoffenheit, der Unterstützerbrief Nothing Can Be Changed, war für die Musik sehr relevant. Die Initiative GG5-3 war sehr relevant, vor allem für die großen Theaterhäuser und so weiter.
Das Darauf kommen wir noch zu sprechen.
In allen Kunstsparten eigentlich sieht man Dinge, die man strukturell als Antisemitismus benennen sollte.
Ich will mal ein Beispiel nennen aus dem Theaterbetrieb. Das Münchner Metropoltheater hat das Stück Vögel des libanesisch-kanadischen Autors Wajdi Mouawad vom Spielplan genommen. Es geht um Identitätskonflikte einer deutsch-jüdischen Familie in diesem Stück und das jüngste Familienmitglied verliebt sich dann in eine Araberin. Und Kritiker beschweren sich nun, die Situation der Palästinenser werde da faktisch mit der Shoah gleichgesetzt und die Ermordung der europäischen Juden werde durch das Stück relativiert. Finden Sie es richtig, dass das Stück in München abgesetzt wurde?
Naja, das Wort abgesetzt lässt anklingen, als wenn da jemand anderes eingegriffen hätte und das Theater zu etwas gezwungen hätte. Das ist ja wichtig im Kopf zu behalten. Der Intendant des Metropoltheaters, Herr Schölch, hat das von sich aus sozusagen zurückgezogen, weil er nach den Hinweisen auf Antisemitismus, der ihm nicht aufgefallen war, dem erstmal nachgehen wollte. Das ist eine wichtige Geste. Das ist wichtig festzuhalten. Die Tatsache, dass es jetzt nicht zur Wiederaufnahme gekommen ist, liegt am Autor. Der Autor hat spezifisch gesagt, dass in München nach den Auseinandersetzungen, die es da gegeben hat, das Stück nur noch in seiner Gesamtheit aufgeführt werden darf. Herr Schölch mit dem vergleichsweise kleineren Theater, das er hat, ist dazu technisch nicht in der Lage. Das heißt, es hat eine faktische Absetzung durch den Autor selber gegeben. Und ansonsten, was das Stück angeht, halte ich das für einen ganz wichtigen Punkt, an dem man über strukturellen Antisemitismus in Deutschland nachdenken sollte. Das wird sehr viel gespielt, das hat ein großes Publikumsecho. Das heißt, wenn in diesem Stück, in seinen jeweiligen Inszenierungen, antisemitische Tendenzen deutlich sind, dann findet das ein positives Echo in Deutschland. Das ist wichtig, um strukturellen Antisemitismus sich anzuschauen. Und zweitens, ja, ich halte dieses Stück für höchst problematisch. Weil unter anderem, es wird immer gesagt, das sei ein Stück über Versöhnung und so weiter und so fort. Naja gut, wer verhindert denn die Versöhnung? Die Schuld sind immer die Juden, ne? Und da ist sozusagen so eine zentrale Message, die jenseits von spezifischen Elementen von Inszenierung und so weiter und so fort schon im Text angelegt, in der Grundstruktur des Textes angelegt, eine antisemitische Tendenz klar ist.
Ist es heute ein Problem im Theaterbetrieb in Deutschland, sich dazu zu bekennen, dass man Jüdin oder Jude ist oder auch sich zur Solidarität mit Israel zu bekennen?
Ja und nein. Also das sind ja zwei Ebenen in Ihrer Frage jetzt. Wir sind ein freies Land. Jeder ist frei, sich dazu zu bekennen, was er oder sie will. Aber wenn man im Theaterbetrieb heutzutage sich dazu bekennt, Jude oder Jüdin zu sein oder das deutlich wird, dann hat das normalerweise recht präzise Folgen eigentlich. Weil dann ist es sehr oft so, dass man ein normales und irgendwie ungehindertes Fortkommen in seiner eigenen künstlerischen Arbeit beeinflusst, und zwar negativ beeinflusst, weil es einem eingeschränkt wird. Denn normalerweise ist der nächste Schritt, entweder man sagt, man ist ein kritischer Jude, das heißt nämlich, man wird der deutschen Mehrheitsgesellschaft gerecht, indem man Israel kritisiert, oder wenn man das nicht tut, dann wird man ausgegrenzt und hat einfach weniger Entfaltungsmöglichkeiten. Und das sind soziale Dynamiken, die eben auch wieder auf institutionellen Antisemitismus in einzelnen Institutionen und strukturellen Antisemitismus in einem gesellschaftlichen Bereich hinweisen.
Gehen wir mal die Sparten durch. Kommen wir mal zur Musik. Die jüngsten Konzerte des Pink Floyd-Mitgründers Roger Waters haben stattgefunden. Bedauern Sie, dass die am Ende alle stattfinden konnten in Deutschland?
Ja, natürlich. Also Roger Waters, ist schade, dass er so viel Publikumszulauf hatte, dass also ein großer kommerzieller Konzertveranstalter den hier durch die Gegend schicken kann. Aber ich möchte in der ganzen Debatte darum, wie man damit umgeht, spezifisch auf Frankfurt am Main angehen. Weil da bedauere ich wirklich auch die Entscheidung der Gerichte. Denn das Konzert eines israelhassenden BDS-aktivistischen Antisemiten fand statt in der Festhalle. Und die Festhalle ist nach Widmung, wie es juristisch heißt, einfach nur ein Ort für Konzerte, ja. Aber, und darauf wurde in der Verbotsverfügung der Stadt Frankfurt auch hingewiesen, war außerdem der zentrale Sammelpunkt für die Deportation der Frankfurter Jüdinnen und Juden, wo Gedenksteine daran erinnern. Und das heißt, ich finde, wir könnten, und das muss ausgehen von der Kulturpolitik, von der Denkmalschutzpolitik und von der Liegenschaftspolitik der Städte, die Widmungen öffentlicher Gebäude hier im Land anschauen. Weil fast jeden Stein, den man umdreht in Deutschland, da findet man Dinge, die mit der Shoah zu tun haben. Und wenn die Widmungen dieser öffentlichen Gebäude entsprechend angepasst würden, dann hätte auch ein Roger Waters keinen Platz in der Festhalle und der Eurovision Song Contest des Zentralrats der Juden sehr wohl. Und das fände ich super.
Aber inwiefern ist denn nun dieses Konzert antisemitisch?
Na, ich war nicht da, ich tue mir das nicht an. Aber in all dem, was auch schon seit Jahren ja bekannt ist aus seinen politischen Stellungnahmen und vor allem durch die Resozialisationseffekte, die so etwas hat, also das berüchtigte Schweine mit dem Davidstern drauf und so weiter und so fort, die Konnotation mit amerikanischen Bombern und so weiter und so fort, das sind ja alles Einübungen von populistischen, antisemitischen Tropen, Figuren. Denn Antisemitismus lebt von Bildern und Erzählungen und leider eben auch Musik. Ja, und das wäre schön, wenn das nicht stattfinden würde.
Bleiben wir mal noch ein bisschen in der Musik. Was hat es da auf sich mit den Kampagnen der Israel-Boykottbewegung BDS gegen die Musikförderungsorganisation Music Board Berlin? Was ist da passiert?
Naja, irgendwann vor ein paar Jahren, ich wüsste jetzt das Jahr nicht mehr genau, hat die israelische Botschaft irgendeinen israelischen Künstler oder Künstlerin mit ein paar hundert Euro Fahrtgeld unterstützt und es wurde boykottiert und demonstriert und gemacht und getan. Und das Musikboard Berlin mit Katja Lucker als verantwortlich für das Popkulturfestival hat sich dem nicht gebeugt. Und so ist jetzt, soweit ich weiß, sind die direkten Angriffe auf das Festival zurückgegangen, aber der soziale Druck auf arabische Künstlerinnen und Künstler, da nicht mehr hinzufahren, ist so groß, dass jetzt das Anliegen von komplett freier internationaler Besetzung des Festivals kaum mehr umsetzbar zu sein scheint. Und das ist sozusagen eine BDS-Kampagne invertiert, aber mit einem ähnlich desaströsen Effekt. Also das ist dann Selbstzensur aus einer Community, die sich BDS nachfühlt, da nicht mehr hinzugehen. Aber gut, ist natürlich auch schade, wenn arabische Künstlerinnen und Künstler, die das gerne täten, dann ihrer Auftrittschancen beraubt werden durch den sozialen Druck.
Ich würde Sie gerne auch ansprechen auf die bildende Kunst. Da geht es ja auch um antisemitische Motive, die einem immer öfter begegnen. Ja, was sind das für Motive, die da möglicherweise immer häufiger sichtbar werden, auch in der bildenden Kunst?
Ich bin da kein Spezialist, ich bin ein Theatermacher von Haus aus, aber das, was man da, glaube ich, sehen kann, und das ist was Allgemeinkulturelles, sind bestimmte regressive Tendenzen, weil eine Kritik am Jetzt-Zustand der Gesellschaft und ihrer Geschichte, die dahin geführt hat, wird verbunden mit einem Bild einer utopischen, echten, ursprünglichen Gemeinschaft, die irgendwie besser war. Und dieses Grundmuster ist etwas, was man, glaube ich, bei Exponenten der Findungskommission der Documenta, bei der Documenta selber, in vielen der kritisierten Werke sehr klar erkennen kann. Die Kritik am Eurozentrismus in der Welt ist extrem wichtig. Die Kritik an der europäischen Expansionsgeschichte ist extrem wichtig. Aber wenn diese Kritik geführt wird mit einem idealisierten Bild echter, vorher mal existierender Gemeinschaft im Kopf, dann wird man bei antisemitischer Ausgrenzung landen. Punkt. Und dafür ist die Documenta ein Paradebeispiel. Es ist ein Paradebeispiel, weil die Juden und Jüdinnen stehen für die Moderne, stehen für den kritischen Geist, werden verantwortlich gemacht für einen angeblichen Intellektualismus, der die spontane romantische Ausdruckskraft irgendeines Volkes behindert und so weiter und so fort. Das sind klassische Tropen, die ganz nah beieinander stehen.
Sie meinen jetzt insbesondere das Bild des Künstlerkollektivs Taring Padi, was Anstoß erweckt hat?
Ja, dieses Bild, aber mir geht es wirklich auch um eine tiefergehende Kritik. Basil Brock hat das ja in seiner Kritik der Documenta ausgeführt, dass die Documenta jetzt sehr zeitgemäß ist, weil man allgemein eine, wie ich habe mir das Zitat aufgeschrieben, eine Rückkehr zum Schafsgeblöke kultureller Identitäten feststellen könne. Und das Bild des freien Künstlers, der freien Künstlerin, dieses europäische Bild, das durch die Kunstfreiheit geschützt wird, diese Praxis, die wird da weggewischt. Und Taring Padi ist ja sozusagen die Spitze eines, die Mikrospitze eines riesengroßen Eisbergs. Und der Documenta war einfach regressiv, glaube ich.
Es geht aber jetzt jenseits der Inhalte der Kunst auch um den Kunstbetrieb selbst, wo Juden, Jüdinnen darüber klagen, dass sie ausgegrenzt werden. Können Sie da ein Beispiel nennen?
Ich glaube, dass man allgemein sehen kann, dass das, was man Identitätspolitik nennt, also verschiedene Gruppen sollen besser repräsentiert werden, was ich für extrem wichtig halte, bezogen auf Jüdinnen und Juden, so angewandt wird, dass die passenden Juden im Zweifelsfall eine vielleicht auch hervorgehobene oder wichtige Rolle spielen. Diejenigen, die kritisch gegenüber einer deutschen Mehrheitsgesellschaft sind, Israel solidarisch sind, kommen da meistens nicht vor. Und da muss man sich Jurybesetzungen angucken, da muss man sich angucken, wer kann in welchen Häusern auftreten, da muss man sich angucken, wer sitzt in welchen Findungskommissionen. Und da, glaube ich, ist sozusagen, okay, konkrete Beispiele. Es gab Jüdinnen und Juden, die bei der Initiative GG5.3 mitgezeichnet haben. Es gibt BDS-unterstützende Jüdinnen und Juden. Ja klar, und die werden dann immer zitiert dafür, dass es doch auch Juden gibt, die das wollen. Aber das ist ein hohler, das lässt einen faden Beigeschmack, denn es wird die jüdische Diversität von vielen Stimmen eben nicht abgebildet.
Sie haben jetzt Bezug genommen auf eine Initiative GG5.3 Weltoffenheit, die Israel-Boykott-Bewegung BDS verurteilt hat, aber zugleich sich dagegen ausgesprochen hat, dass der Boykott so weit gehen muss, dass man also dieser Boykott-Bewegung keine Räume mehr zur Verfügung gestellt hat. Würden Sie sagen, diese Initiative leistet dem Antisemitismus, nicht nur dem Israel-Hass, sondern auch dem Antisemitismus in Deutschland Vorschub?
Auf jeden Fall.
Wie geschieht das?
Auf jeden Fall. Das geschieht dadurch, dass wenn man, ja, die Initiative GG5.3 hat sich nicht offen zu BDS bekannt, sondern hat BDS auch kritisiert. Aber sie fordert vehement, den Boykotteuren Räume offen zu halten. Wenn Sie sich jetzt eine Arbeitssituation vorstellen, in einem hierarchisch geführten Theater, Museum, Kulturbetrieb, wo die Leitung das unterschreibt, dann ist das eine ganz klare Ansage der Linie des Hauses. Und wenn dann den Boykotteuren und Boykotteurinnen das Haus offen gehalten wird, ist klar, dass diejenigen Personen, die von diesem Boykott betroffen sind und von den Zielstellungen dieses Boykotts existenziell in ihrem Leben bedroht sind, dass für die Räume in den Häusern eng werden. Und das ist eine Verschiebung von sozusagen Leitkultur in spezifischen Arbeitsmilieus, die wirklich nicht zu unterschätzen ist und die Kunstfreiheit von Jüdinnen und Juden in diesem Land massiv eingeschränkt hat.
Ist das, worüber wir jetzt reden, Antisemitismus in Kunst und Kultur, eigentlich ein Kontinuum seit 1945 in Deutschland? Oder ist das so, dass dieser Antisemitismus erst in den vergangenen Jahren sich so stark zeigt im Kunst- und Kulturbetrieb?
Also auch da wieder grundsätzlich, Antisemitismus hat diese frappante Eigenschaft, sich immer wieder neu zu formatieren und ein Update hinzukriegen und in neuem Gewand aufzutreten. Von daher ist diese Form von Kontinuum, die, glaube ich, gegeben ist, natürlich immer wieder einem Wandel unterworfen. Wenn man sich anschaut, jetzt mal nur die letzten, 40 Jahre, also Ende der Bundesrepublik I und Ende der DDR, dann sehen wir jetzt, glaube ich, Dinge, die zusammenlaufen. Also wenn wir uns anschauen, 1985, Fassbinders Stück, Der Müll, die Stadt und der Tod, das durch eine Bühnenbesetzung der jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main verhindert wurde, die damals den Banner dabei hatten, subventionierter Antisemitismus. spannende Sache, weil dasselbe gilt ja für die Dokumente auch, subventionierter Antisemitismus. Wenn man sich dann anschaut, was für eine antizionistische und zum Teil auch offen antisemitische staatliche Kulturpolitik in der DDR zur selben Zeit noch sozusagen am Ruder war, dann würde ich schon sagen, dass durch Normalisierungsversuche wie der Paulskirchenrede von Martin Walser 1998 und dann die letzten 5 Jahre, die sozusagen mit der Ruhrtriennale Young Fathers 2020, Ruhrtriennale Achille Membe 2020, Initiative GG5-3 zusammengekommen sind, sieht man, dass sich da in der Berliner Republik Kontinuitätsstränge beider deutschen Kulturen, beider deutschen Gesellschaften, nicht Kulturen, beider deutschen Gesellschaften, der beiden deutschen Staaten treffen. Und da ist für mich frappant die Geschichte des Humboldt-Forums. Wirklich. Weil 2017 ist Benedikt Sauer zurückgetreten aus der Expertenkommission. Bald danach ist Herr Dorgerlo Generalintendant geworden. Und das Ganze damals wurde massiv kritisiert von No Humboldt 21. Diese Kritik hört man jetzt öffentlich nicht mehr. Soweit ich weiß, sind viele der damals Protestierenden zu sogenannten Critical Friends geworden. Und bei der Eröffnung des Humboldt-Forums 2020 war Herr Dorgerlo in der Tagesschau als sozusagen einer der größten antirassistischen Kulturmacher Deutschlands. Der hat die Parks und Gärten in Sachsen-Anhalt vorher gemacht. Also was ist da passiert in den Jahren? Dorgerlo gehörte eine Woche vorher zu den Unterzeichnern von GG5-3. Das heißt, ich habe den Eindruck, wenn ich hier von allgemein wabern seit 1985 Traditionssträngen aus der alten Bundesrepublik, aus der DDR spreche, die sich treffen, am Humboldt-Forum könnte man das in der vertieften Analyse, vermute ich, aber das ist ein Szenario, was ich im Kopf habe, ziemlich genau festlegen, was das nämlich auch mit Kulturpolitik höchster Ebene zu tun hat und wo Geld investiert wird und wo nicht.
Höchster Ebene, meinen Sie da die Kulturstaatsministerin?
MinisterInnen, also auch, also es betrifft ja zum Teil auch Frau Grütters, in der, also wenn man es auch aufs Humboldt-Forum geht. Ja, natürlich, es betrifft BKM, es betrifft die also Länder.
Die Kulturstaatsministerin
Claudia Roth und ihren Amtschef Herrn Görgen. Natürlich, die Kulturpolitik hat eine Verantwortung und an die kann man sie, glaube ich, ruhig immer wieder erinnern. Antisemitismus wird weitergehen, außer es wird aktiv etwas dagegen getan. Und das ist ja bisher nicht der Fall. Also erscheint uns jedenfalls nicht. Vielleicht ist was in Vorbereitung, aber...
Herr Plassmann, was muss sich ändern in der Kulturszene? Was muss passieren, damit der Antisemitismus zurückgedrängt wird?
Ich glaube, wie ich gerade schon etwas erwähnte, als erstes, glaube ich, ist es wichtig zu verstehen, es geht nicht um einzelne Vorfälle, sondern es geht um strukturellen Antisemitismus. Daher erste Forderung, Kulturpolitik muss als Kulturfeld dieser Gesellschaft ernst genommen werden und wir als Kulturschaffende, antisemitismuskritische Kulturschaffende, haben auch vor, die Kulturpolitik an die Verantwortung zu erinnern. Wie im Gutachten auch festgestellt wurde, die Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker sind verantwortlich für Förderprogramme, für Besetzungen und so weiter und so fort. Die Kulturpolitik darf sich nicht hinter der Kunstfreiheit verstecken. Die Kulturpolitik hat eine Verantwortung. Das gilt auf Länderebene, alle Parteien aller Couleur, das gilt auf Bundesebene. Zweitens finden wir, dass die Anwendung gängiger arbeitsrechtlicher und antidiskriminierungspolitischer Standards sogar in Kunst und Kultur sinnvoll wäre und sogar auch bezogen auf Jüdinnen und Juden. Da sehen wir frappante Ausgrenzungsmechanismen, die ich vorher schon beschrieben habe, wenn die Linie eines Hauses klar ist und so weiter und so fort. Und da mangelt es auch an Handlungsfähigkeit einzelner Personen. Und das bringt mich zum letzten Punkt sozusagen. Das ist das, was wir vom Institut für Neue Soziale Plastik im Moment auch stark versuchen zu fördern, ist die klassische zivilgesellschaftliche Bewegungsarbeit. Zu sagen, okay, aus der Vereinzelung rauskommen, einander Kraft geben, Netzwerkarbeit machen und Forderungen erarbeiten und die auch einfordern und an die richtigen Personen adressieren.
Das sagt Benno Plassmann vom Institut für Neue Soziale Plastik in Potsdam. Vielen Dank für Ihren weiten und zugleich kritischen Blick auf den Kunst- und Kulturbetrieb in Deutschland. Das waren die Kulturfragen hier im Programm des Deutschlandfunks. Folgt gleich Kultur heute. Und am Mikrofon bedankt sich fürs Zuhören Sebastian Engelbrecht. Guten Abend.